Herzlich willkommen zur 133. Iteration des GNU Web Professionals Podcasts. Stimmt, ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben eine Woche ausgelassen. Eigentlich machen wir das jetzt schon wöchentlich. Ausgelassen deshalb, weil Urlaub und schönes Wetter und alles Mögliche. Ja, was machen wir hier? Wir sind euer Tech-Radar. Und wir sind das Tech-Radar für alle, die im digitalen Maschinenraum arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen bildhaft, aber wenden wir uns vielleicht so an Web-Professionals, an Coder, an Cloud-Enthusiasten und alle, die sich für solche Themen interessieren. Es ist kein True-Crime-Podcast, es ist kein Beziehungs-Podcast oder so in diesem Sinne. Hallo, hier ist Markus.
Und ich bin Sarah. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Unser Backlog heute, es geht um Daten, um User-Daten. Es geht um Online-Werbung, es geht wieder mal um gigantische Summen, es geht wieder mal um große Pläne, aber eigentlich nicht um KI, eigentlich. Wird mit reinspielen, völlig klar, nicht in das, was wir heute diskutieren wollen. Wir reden hier über eine harte, kalte Realität.
Du spielst auf die Werbepläne für WhatsApp an, oder?
Ja, genau.
Und die große Frage, was das für unsere Daten bedeutet. Aber wir sprechen auch über die Alternative, über ein Protokoll namens Matrix. Das könnte für viele die Lösung sein.
Ja, genau. Also das haben wir schon mal gemacht letzte Woche, nämlich, nicht letzte Woche, in der Ausgabe vorher, 132. Doch es geht halt immer um diesen ewigen Kampf, um den Kampf Kommerz gegen Community, geschlossene Systeme gegen Open Source. Und wir tauchen heute wieder tief ein in die seltsame Beziehung zwischen uns als Nutzern und den Plattformen, die wir täglich füttern. Wir bekommen auch was dafür, aber wir geben auch was dafür, unsere Daten.
Es wird also technisch, aber auch sehr grundsätzlich. Wir wollen wissen, gibt es einen Ausweg aus der Datenmonetarisierung und wie könnte der aussehen?
Volles Programm, also alle Links, alle Studien, Quellen packen wir wie immer in die Shownotes. Also lasst uns da mal starten mit einem Thema, das uns alle betrifft, die wir diesen grünen Hörer auf dem Smartphone haben. I've got a vision
in my mind. Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie. GoNeo Building Up. Der Podcast von GoNeo. Turn my dreams into
reality, oh yeah. Also Sarah, fangen wir mal an mit dem Elefanten im Raum. WhatsApp-Werbung kommt. Das klingt für viele ein Albtraum. Wo genau sollen diese Anzeigen, die sie dann sein werden. Ich denke nicht, dass die uns irgendwas Audiomäßiges vorspielen oder irgendwelche Chunk-Calls machen oder so. Wo sollen solche Anzeigen jetzt auftauchen? Da atmen viele jetzt erstmal auf, weil es eigentlich hieß, nicht in den privaten Chats.
Das ist richtig, Markus. Vorerst, Meta hat klar kommuniziert, dass die Werbung im Updates-Tab erscheinen wird, also dort, wo wir heute die Status-Updates und die neuen Kanäle finden. Das ist quasi das Äquivalent zu den Instagram-Stories.
Das ist ein Bereich, der schon eine riesige Reichweite hat.
Genau. Auch beworbene Kanäle und kostenpflichtige Abos für Content-Creator sollen dort monetarisiert werden. Der globale Rollout ist für 2025 geplant. Erste Tests laufen wohl schon in ausgewählten Märkten.
Technisch gesehen, administrativ gesehen, das ist ein cleverer Schachzug von Meta. Sie nutzen eine Werbefläche, die schon von Haus aus so 1,5 Milliarden Menschen jeden Tag erreicht. Ohne an den Kern zu gehen, ohne an die App im Innersten in der Funktion zu gehen, also an die privaten Chats eben. Da gehen sie nicht ran, das wird nicht angetastet. So vermeiden sie jetzt erstmal den ganz großen Aufschrei. Vorerst, wie du gesagt hast.
Das stimmt. Aber die große Frage ist doch, wie funktioniert diese Werbung dann genau? Wenn sie angeblich nicht mitlesen, wie können sie mir dann relevante Anzeigen zeigen? Nutzen sie dafür unsere Chat-Inhalte?
Das ist die Frage der Fragen hier, die Gretchenfrage, hat man mal gesagt.
Meta betont ja immer und immer wieder, dass private Chats Ende zu Ende verschlüsselt bleiben. E2EE. Und dass die Inhalte nicht für Werbung genutzt werden, das ist ein wichtiger Punkt, dem man ihnen erstmal glauben muss. Aber die Personalisierung der Anzeigen basiert auf anderen Daten.
Lass mich raten. Metadaten.
Volltreffer. Es geht um den Standort, die Gerätesprache, die Interaktionshistorie mit anderer WhatsApp-Werbung und ganz entscheidend um verknüpfte Facebook- und Instagram-Daten, jedenfalls dann, wenn man das Meta-Account-Center nutzt. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Der Datenschmelztiegel.
Ja, die berühmten Metadaten. Die heißen jetzt nicht Metadaten, weil Meta das gerade macht und weil WhatsApp halt Meta ist. Metadaten sind so übergeordnete Daten. Also nicht, was ich schreibe, sondern wem ich schreibe, wann ich schreibe, in welchen Gruppen ich bin und welche Kanäle ich abonniere. Und wenn ich mein WhatsApp-Konto mit Facebook oder Instagram verknüpft habe, dann haben Sie das perfekte Profil von mir, beziehungsweise kann man daraus bauen. Das ist ja eben die Kernkompetenz von Meta, eben der Firma Meta, dem Unternehmen, Klammer auf, Facebook, Klammer zu. Profile bilden, kann man nochmal deutsch sagen, und dann verkaufen.
Genau das. Und das ist auch nichts fundamental Neues.
Nicht fundamental? Wie meinst du?
Meta nutzt diese Signale aus WhatsApp doch sicher schon längst, auch wenn bisher keine Werbung in WhatsApp angezeigt wurde. Die Ausspielungen der Werbung fanden dann einfach auf den anderen Plattformen statt. Im Facebook-Feed, in den Instagram-Stories.
Das heißt, die Datenerhebung und die Profilbildung im Hintergrund liefen schon immer, nur die Werbefläche selbst kommt jetzt neu dazu?
Exakt, und es ist nur die logische Konsequenz. Und hier kommen wir zum Warum. Warum jetzt? Meta hat 2024 über 160 Milliarden US-Dollar Werbeeinnahmen erzielt, hauptsächlich durch Facebook und Instagram. WhatsApp war da lange der schlafende Riese, ein unerschlossener Schatz. Die 1,5 Milliarden täglichen Nutzer des Updates-Tabs sind einfach zu verlockend, um sie nicht zu monetarisieren.
Das ist eine brutale Menge an potenziellen Werbekunden.
Absolut. Analysten prognostizieren bis 2028 jährliche Einnahmen von 10 Milliarden US-Dollar allein durch WhatsApp-Werbung. Das ist eine Zahl, die kein börsennotiertes Unternehmen ignorieren kann.
Und das ist auch ein klarer Wortbruch, muss man so sagen. Also die WhatsApp-Gründer, das waren Jen Combe und Brian Acton, die hatten ja damals, auch schon ein bisschen her wieder, ursprünglich versprochen, WhatsApp bleibt werbefrei. Das war ihr Credo.
Und das war das. No ads, no games, no gimmicks. Das war ihr Motto. Aber das ist längst Geschichte.
Die beiden haben Meta ja dann auch im Streit verlassen, soweit ich das noch weiß. Also genau, weil sie mit dieser Monetarisierungsstrategie eben nicht einverstanden waren. Das ist ein gebrochenes Versprechen. Eines, das viele der früheren loyalen Nutzer massiv enttäuschen dürfte.
Ja, das ursprüngliche Versprechen ist tot. Der Fokus liegt jetzt klar auf dem Shareholder Value. Und das ist das Grundproblem mit proprietären, geschlossenen Systemen. Wir als Nutzer haben am Ende keine Kontrolle, nicht darüber, wie unsere Daten verarbeitet werden, nicht darüber, wie Werbung eingebunden wird. Es ist ein geschlossenes System, ein Walled Garden, ähnlich wie bei Apples iMessage, auch wenn Apple weniger auf Werbung setzt.
Apropos alte Messenger, ich erinnere mich da auch noch so gut an ICQ oder an den MSN Messenger. Das hat in den Büros immer genervt, ne? Konnte man auch abschalten.
Oh ja, das Geräusch kenne ich auch noch.
Da gab es auch schon Werbebanner. War aber eine andere Zeit, also das Internet war ja dann doch noch Anführungszeichen Neuland. Also man war froh, überhaupt irgendwie in Echtzeit chatten zu können. Das war toll. Über den Server, über den Desktop, nichts mit Mobile und so. Und die Werbung, die gab es da auch. Die war auch ziemlich plump. Das waren irgendwie so diese GIFs, ne? Diese wechselnden Bilder mit GIF umgesetzt oder es blinkt ganz heftig und fertig. Das war's. Keine Profile, nichts weiter dahinter.
Heute sind die Erwartungen an Datenschutz und Privatsphäre ganz andere. Zum Glück und die Datenmengen, die gesammelt werden, sind auch auf einem völlig anderen Level. Damals ging es um ein paar Banner, heute geht es um hochpersonalisiertes Microtargeting, basierend auf komplexen Nutzerprofilen, die durch KI ständig optimiert werden.
Jo, dann lass uns mal tiefer in dieses Geschäftsmodell gehen von Meta. Es ist ja kein Geheimnis mehr, woher das Geld kommt.
Nein, absolut nicht. Meta wird fast ausschließlich durch Werbung finanziert. Über 98% der Einnahmen kommen daher. WhatsApp war da lange die große Ausnahme, finanziert durch die gigantische Übernahmesumme und durch die Quersubventionierung aus Metas Gesamteinnahmen.
Das ist die Kernstrategie. Also koste es erstmal, was es wolle, diese Nutzerbasis aufzubauen. Die muss eine gewisse Größe haben. Und nur dann kommt dieser Netzwerkeffekt zustande. Und dann, wenn alle abhängig sind, ich benutze das Wort nicht gerne hier, aber kann man so ein bisschen so vergleichen. Wenn also alle drauf sind, ja, dann nutzt man diese Monetarisierungsschraube, ja, dann zieht man die Schrauben eben an. Und jetzt ist man in der Technologie. Technisch gesehen ist das, was jetzt passiert und was sie da auch tun, hochkomplex. Und das ist auch etwas, was man nicht kennt.
Inwiefern?
Meta nutzt riesige Datenmengen. Was da genau drin steht, sagen sie uns nicht. Sie nutzen auch eigene KI-Modelle, wie zum Beispiel eben Llama, um eben diese Nutzerprofile zu erstellen. Also sie haben auch die KI-Technologie dazu, besser als vorher, ging vorher aber auch. Und damit kann man Werbung eben extrem präzise, möchte ich sagen, ausspielen. Das ist eine gigantische Datenpipeline, die da läuft. Also völlig intransparent für uns als Nutzer. Das weiß wirklich nur Meta, Facebook und ein paar Eingeweihte. Wir sehen nicht, was da genau passiert. Nicht im Grundsätzlichen, aber wir wissen auch nicht, was in den Daten stehen oder was genau jetzt mit meinen Daten da passiert und was da überhaupt drinsteht. Es gibt ein bisschen Transparenz, weil man da so Dinge abfragen kann und mal runterladen kann, was weiß eigentlich Meta über mich, aber da stehen keine Metadaten drin.
Und genau hier liegt das Metadatenproblem. Selbst bei perfekter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Metadaten, also wer mit wem, wann, wie oft kommuniziert, können für Werbung genutzt werden. Meta kann durch Graphanalysen soziale Netzwerke von Nutzern abbilden. Sie können daraus Rückschlüsse ziehen, die für Werbetreibende Gold wert sind.
Also Sie wissen, wer deine engsten Kontakte sind, welche Interessensgruppen du hast, weil du da reingegangen bist, wann du online bist, wann du schläfst.
Genau. Das ist ein riesiger Datenschatz und er wird jetzt angezapft.
Also jetzt mal, also wirklich so, also einerseits ist es total faszinierend. Es hat Meta geschafft, die haben es geschafft, da ein riesiges Ökosystem aufzubauen. Und sie haben Milliarden Menschen vernetzt. Das ist, ja, also eine schiere Skalierung der Infrastruktur und technisch ist das extremst beeindruckend. Auf mich zumindest wirkt das so. Aber gleichzeitig ist es halt auch das, was beängstigend ist. Sie wissen viel über uns, ohne dass wir wissen, was sie über uns wissen und was sie mit diesem Wissen machen. Und jetzt mal ehrlich, Sarah, funktioniert diese ganze Programmatic Advertising-Geschichte wirklich gut? Also so gut, wie es immer so von Marketing, von Werbeseite her dargestellt wird?
Das ist eine exzellente Frage. Was lässt dich zweifeln?
Also eine Erfahrung von vor kurzem. Es gibt auf Amazon Prime noch eine Serie, die ich gucke. Ich bin da wirklich ganz, ganz nah dran, hier Amazon Prime abzumelden. Aber es gibt auch so eine alte Sci-Fi-Serie, Firefly. Kennst du die vielleicht noch?
Klar, die wurde viel zu früh abgesetzt.
Ja, also der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller ist der jetzt auch in, nicht Nine Bon Bon, sondern wie hieß diese Serie auf Disney Plus? The Rookie, genau. Da habe ich den jetzt wieder gesehen und bin dann zurückgekommen. Hat mir auch jemand empfohlen, diese Firefly-Serie.
Ein Klassiker.
Genau, und zwischen den Folgen bekomme ich jetzt ja Werbung. Und ich bekomme Werbung für Staubsauger, für Windeln.
Du? Für Windeln? Das war mal, oder?
Für Windeln, ja. Also ich habe bei Amazon nie einen Staubsauger gesucht. Ich habe auch nie einen Staubsauger bestellt. Ja, ich hab mal so einen Bodenstaubsauger geschenkt bekommen. Aber das wurde nicht über mein Konto bestellt. Also nein, Windeln habe ich, bin ich sicher, nie bei Amazon bestellt. Also woher kommt sowas? Das ist doch keine präzise Ausspielung. Das ist wie im Free-TV halt, ne? ProSieben, Sat.1, whatever, Gießkanne. Also auch insgesamt, wenn man Prime-TV so anguckt, ist es viel schlechter geworden, Auswahl und so weiter. Aber ist ein anderes Thema.
Dein Beispiel ist perfekt und die Antwort auf deine Frage ist kompliziert. Ja, es kann funktionieren, aber es braucht irrsinnig viele Daten, damit die Unterschiede in den Tests, in den Experimenten überhaupt statistisch signifikant werden.
Du meinst, damit es kein reiner Zufall ist?
Genau. Wir kennen das aus der Inferenzstatistik noch als Effektstärke. Wenn du nur kleine Unterschiede hast, brauchst du eine riesige Stichprobe, um sicher zu sein, dass der Effekt echt ist. Aber ich habe den Verdacht, bei vielen dieser Low-Level-AB-Tests achtet niemand ernsthaft auf statistische Signifikanz.
Ja, und was machen Sie stattdessen?
Wenn die Mittelwerte in der Testgruppe ein ganz kleines bisschen besser sind als in der Kontrollgruppe, dann nimmt man einfach den vermeintlich optimaleren Weg. Alpha-Fehler, Beta-Fehler, P-Werte, scheiß drauf, salopp gesagt. Man optimiert auf Mikroebene. Und das Fatale ist, den Traffic für diese ganzen Testcases, den musst du ja erstmal einkaufen oder auf deiner Plattform haben. Du brauchst also massenweise Verhaltensdaten aus der realen Nutzung. Einen riesigen Datensee.
So, und dann frage ich mich, wo kann Meta jetzt diese Daten aus der WhatsApp jetzt konkret einsetzen? Also wo werden wir die Werbung sehen, die da exklusiv für mich zum Beispiel zugeschnitten wird? Wo sehe ich das jetzt? Wo werde ich getargetet?
Auf Facebook ganz klar, im Instagram-Feed und in den Stories. Und natürlich bei Threads, dem neuen Twitter-Konkurrenten.
Genau, also da bin ich mal gespannt, ob sich da was verändert. Und wie wäre es mit dem Metaverse von Meta?
Im Metaverse wird sich das wohl kaum lohnen. Ist da überhaupt noch jemand? Vielleicht in den Oculus-Brillen, wenn man ein Spiel spielt. Aber die große Masse erreicht man da sicher nicht. Es geht um die etablierten, reichweitenstarken Plattformen.
Das führt uns dann aber auch weiter zu den ethischen Fragen.
Absolut. Ist das nicht ein massiver Vertrauensbruch? WhatsApp wurde als sichere private Kommunikationsplattform beworben. Das war das Alleinstellungsmerkmal. Jetzt wird sie zu einer weiteren Werbeplattform. Das Image als sichere Plattform wird dadurch massiv beschädigt.
Das ist das klassische Modell, das Shoshana Zuboff in Zeitalter des Überwachungskapitalismus beschrieben hat. Wenn ein Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt oder halt Teil des Produkts. Bei Open-Source-Projekten hat die Community Einfluss. Nicht die letztliche Entscheidung, aber Einfluss. Ja? Kennen wir von WordPress, kennen wir von anderen Tools. Bei Meta werden diese Nutzer primär als Datenquelle behandelt. Und diese Daten sind dann der Rohstoff.
Genau. Und der Vergleich mit anderen proprietären Plattformen ist interessant. Nehmen wir Apples iMessage. Auch nicht Open Source, ein Walled Garden. Aber Apple setzt viel weniger auf Werbung. Ihr Geschäftsmodell basiert auf dem Verkauf von teurer Hardware und auf Dienstleistungen wie dem App Store. Nicht primär auf Datenmonetarisierung.
Ja, jetzt Apple genau das beste Beispiel dafür ist. Aber es zeigt, dass es auch anders geht. Ja, also selbst in geschlossenen Systemen, aber auch iMessage ist ja halt ein Silo, ne? Ist nicht Open Source oder so. Das funktioniert nur innerhalb der Apple-Welt. Ich erinnere mich nicht an die Zeit vor WhatsApp. Da war SMS der Standard für textbasierte mobile Kommunikation in Echtzeit.
Oh ja, das war teuer.
Extrem teuer, 19 Cent pro Nachricht. Da gab es keine Werbung. Aber auch keine Gruppenchats. Später irgendwie vielleicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber keine Bilder. Was ist das? Wie heißt die Fortsetzung, wenn man da Bilder schicken will, was bis heute noch extrem teuer ist und ab und zu mal einer reinfällt und dann 2 Euro für ein übermitteltes Bild bezahlen muss? Multi-SMS? Nee, wie ist das?
MMS, Multimedia Message.
Aber jedenfalls keine Videos in guter Qualität oder zumindest das nicht. Also man hat sich über jede einzelne SMS dann wirklich Gedanken gemacht, ob man sie schickt, ob sie wirklich notwendig ist, ob man das vielleicht auch irgendwie anders ausdrücken kann als in diesen 160 Zeichen, auf die das Ganze begrenzt war.
Ja, und dann kam WhatsApp. Und hat die Kommunikation revolutioniert, weil es eben kostenlos war und all diese Features bot. Das war der Netzwerkeffekt in Reinkultur. Der hat WhatsApp so unfassbar groß gemacht. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür nicht mit Geld, sondern mit unseren Daten und mit unsere Aufmerksamkeit.
Gut, Sarah, jetzt haben wir viel über die Schattenseiten von WhatsApp und mit das Geschäftsmodell gesprochen, aber wir wollen jetzt mal nicht nur meckern. Es gibt ja auch Alternativen und es gibt auch eine, die wir im Intro schon angeteasert haben. Wir sprechen jetzt mal konkret von Matrix. Was genau ist Matrix und warum ist es technisch so vielversprechend? Ich verweise nochmal zurück auf die Episode 132.
Matrix ist ein dezentrales Open Source Kommunikationsprotokoll. Das klingt erstmal technisch, ist aber einfach zu verstehen. Stell es dir vor wie E-Mail, aber für Echtzeitkommunikation.
Also wie E-Mail, nur in modern und für Chats statt für Briefe. Verstehe.
Genau. Jeder kann einen eigenen Server betreiben. Und an diese Server können miteinander kommunizieren. Man nennt das föderiert, ja. Aber das bedeutet, es gibt keine zentrale Instanz, die alles kontrolliert, keine einzelne Firma, der alles gehört.
Und das ist jetzt der fundamentale Unterschied zu WhatsApp. WhatsApp ist ja komplett zentralisiert. Alles läuft über die Server von Meta. Beim Matrix kann ich meinen eigenen Server hosten oder ich kann mich entscheiden, auf welchen Server ich möchte. Oder kann jemand bitten, mich da drauf zu lassen. Oder einen vertrauenswürdigen Anbieter halt in der Nähe wählen. Ja? Das gibt mir Hoheit über meine Daten.
Richtig. Und beim Datenschutz ist Matrix standardmäßig auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgelegt. Ähnlich wie Signal. Die Metadaten können durch selbst gehostete Server stark minimiert werden. Der Serverbetreiber sieht dann vielleicht nur, dass du mit einem anderen Server kommunizierst. Aber nicht unbedingt mit wem genau auf diesem Server. Das ist ein riesiger Vorteil für die Datensouveränität.
Und das Protokoll selber ist skalierbar. Es unterstützt Textnachrichten, Sprachanrufe, Videoanrufe, Dateiaustausch. Man kann es für private Chats nutzen, aber auch für große, für offene Communities oder auch für die interne Kommunikation halt im Unternehmen, in der Organisation, in der man tätig ist, also Verein, Verband oder so, wo es stärker darum geht, die Daten zu schützen.
Das ist ja auch das, was viele Unternehmen suchen, eine sichere, selbstkontrollierbare Kommunikationslösung. Und Element ist dann der bekannteste Client für das Matrix-Protokoll.
Vielleicht nochmal dazu sagen, Client ist die App, die man sich installiert und die kann man aussuchen.
Genau, eine Open-Source-App, verfügbar für alle gängigen Plattformen, iOS, Android, Web, Desktop.
Ja, genau. Und Element ist eine davon, gibt aber viele andere. Technisch gesehen ist die Architektur von Element und Matrix eigentlich total elegant gelöst. Also man hat dieses klassische Client-Server-Modell, aber die Server können eben untereinander föderieren. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu WhatsApp und andere zentrale Dinge da in der Cloud-Infrastruktur. Also WhatsApp ist WhatsApp, damit kommst du nicht auf Signal oder Threema oder so. Und Element bietet viele Features, Element zusammen mit Matrix, die man von den modernen Messengern halt kennt. Also Gruppen, da gibt es auch Räume, die werden jetzt blöderweise in den verschiedenen Übersetzungen ein bisschen unterschiedlich benannt, also in den unterschiedlichen Client-Lokalisierungen. Aber sie heißen Räume bei Matrix, so ist es erstmal gedacht. Es gibt Bots, Bots klingt jetzt wieder ein bisschen wie KI. Nein, das ist gar nicht so gedacht, sondern Bots können so externe Anbindungen halt sein. Also man schickt eine Textnachricht an einen Bot, an irgendwas, an einen Service irgendwo und dann kommt eine Antwort zurück. Also eigentlich rede ich von Integration. Zum Beispiel kann man halt auch Jitsi integrieren, kann man Videocalls machen. Man ist also nicht auf die Features eines einzigen Anbieters beschränkt.
Und das Nutzererlebnis ist ähnlich wie bei WhatsApp oder Slack. Aber es ist viel anpassbarer. Man kann Themes nutzen, Plugins installieren. Es ist wirklich für diejenigen gedacht, die mehr Kontrolle und mehr Transparenz wollen. Die nicht einfach nur ein Produkt konsumieren wollen.
Fassen wir mal zusammen. Warum also Matrix plus Element als Client? Das ist erstmal ein ganz offensichtlicher Grund. Datenschutz. Und man hat keine Werbung. Keine Datenmonetarisierung. Also das ist eben nicht das Geschäftsmodell. Die Nutzer kontrollieren die Daten selbst, entweder durch Selbsthosting oder durch die Wahl eines vertrauenswürdigen Anbieters wie Guneo.
Und der Open-Source-Aspekt ist ein riesiger Pluspunkt, das kann man nicht oft genug betonen. Der Code ist öffentlich einsehbar, auf GitHub zum Beispiel. Jeder kann ihn prüfen, Sicherheitslücken finden und melden, Features vorschlagen und entwickeln. Das schafft Vertrauen und eine Transparenz, die man bei proprietärer Software wie WhatsApp niemals haben wird.
Diese Interoperabilität ist ein echter Gamechanger in diesem Umfeld Messenger. Das ist das genaue Gegenteil von WhatsApp mit dem geschlossenen Ökosystem. Matrix kann über Bridges mit anderen Protokollen verbunden werden. Das geht grundsätzlich. Also zum Beispiel mit dem alten IRC oder mit XMPP oder man ist jedenfalls nicht an einem goldenen Käfig, in einem Silo gefangen. Es gibt diese Bridges, Brücken.
Aber, und das müssen wir fairerweise sagen, es gibt auch Herausforderungen. Selbst Hosting erfordert nun mal technisches Know-how, das kann nicht jeder. Und der Netzwerkeffekt ist natürlich das größte Problem.
Ja, hier beginnt das Henne-Ei-Problem.
Genau. Matrix hat deutlich weniger Nutzer als WhatsApp. Auch wenn es schon Millionen sind und es über 100.000 aktive Server gibt. Es ist im Moment noch eher eine Nischenlösung für Technikaffine, für die Privacy-Community, für Open-Source-Enthusiasten.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nicht jeder kann und will einen eigenen Server betreiben. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet auch Aufmerksamkeit. Also einen Home-Server im Keller aufstellen, pflegen, absichern. Das ist jetzt mal für die allermeisten Menschen, die das nutzen wollen, ja, und eben da nicht ein neues Hobby draus machen wollen, da ist das eine Hürde, ja. Aber die Vorteile von Matrix sind trotzdem da und immens und man möchte sie nutzen, so. Es gibt auch schon viele große und ganz ernsthafte Anwendungsfälle. Das ist nicht nur Prokrastination oder sowas, einfach mal mit jemandem ein bisschen chatten. Nein, viele Beispiele, also das französische Bildungsministerium zum Beispiel nutzt Matrix für die Kommunikation.
Sogar die Bundeswehr setzt in Teilen darauf.
Ja, siehst du. Und auch im Gesundheitsbereich in Deutschland. Viele Universitäten, alle sind da nicht, ich weiß nicht, ob jetzt alle dabei sind, aber im universitären Bereich, im Forschungsbereich ist Matrix ein wichtiger Faktor. Das zeigt, dass die Technologie robust ist, dass es jetzt kein irgendwas Exotisches ist. Und sie ist auch für kritische Infrastrukturen geeignet. Na, das sieht man ja an den Beispielen, wenn man es richtig macht. So Sarah, wir haben die beiden Welten mal klar gegeneinander gegenübergestellt. Auf der einen Seite der blaue Ozean von WhatsApp, auf der anderen Seite die vielleicht noch ein bisschen kleinere, aber feine Inselgruppe von Matrix plus Element. Lass uns doch mal im direkten Vergleich zusammenfassen. Technisch gesehen, WhatsApp ist zentralisiert, proprietär, extrem skalierbar, das muss man ihnen lassen, also das hast du halt überall, aber eben komplett datengetrieben und datenfinanziert.
Und Matrix Element ist dezentral, föderiert, open source, flexibel, aber für den Laien oft komplexer in der Einrichtung und im Verständnis.
Beim Datenschutz. WhatsApp hat zwar Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber die Metadaten und dieses Cross-Platform-Tracking, das ist dabei halt das, was stört. Das ist die Achillesferse, wenn man so will. Das ist das große Scheunentor.
Matrix bietet ebenfalls E2E, aber mit der entscheidenden Option zur Metadatenminimierung durch Selbsthosting, das ist ein klarer, unbestreitbarer Vorteil für die Privatsphäre.
Das Nutzererlebnis, also die UX, WhatsApp extrem aufpoliert. Also da ist super viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, wie das aussieht. Da wird über jeden Pixel nachgedacht. Also ist extrem einfach zu bedienen. Aber es wird eben bald mit Werbung versehen sein, ob man das will oder nicht. Es gibt da kein Opt-out.
Element ist auch sehr funktional. Anpassbar, aber vielleicht noch nicht ganz so mal glatt im Design wie WhatsApp. Und es hat Ecken und Kanten. Es ist eben ein Tool für Leute, die wissen, was sie wollen, die Kontrolle schätzen.
Ja, und dann ethisch gesehen, WhatsApp und Meta behandeln ihre Nutzer als Produkt, als Datenquelle. Da geht es um die Maximierung des Gewinns für die Aktionäre. Nicht schlimm, aber man muss sich dessen halt bewusst sein, ja? Das ist dort das Geschäftsmodell.
Matrix und Element sind Community-getrieben. Es geht um Datensouveränität, um offene Standards, um Transparenz. Das ist eine fundamental andere Philosophie, ein anderer Gründungsgedanke.
So, und da haben wir es wieder. Datensouveränität und Datenschutz. Ja? Die große Frage ist aber ja, könnte Matrix jemals WhatsApp als totalen Netzwerkeffekt brechen? Oder bleibt es ewig eine Nischenlösung für ja, Technikaffine, für Privacy-Nerds? Ich meine, die meisten Leute wollen doch einfach nur, dass es funktioniert. Ja, also die machen sich doch keine Gedanken über Server, über Protokolle oder Federation oder so.
Das ist genau das Dilemma. Der Netzwerkeffekt ist eine brutale Markteintrittsbarriere. Wenn alle deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen auf WhatsApp sind, dann wechselst du nicht so einfach. Das ist ein enormer sozialer Druck.
Ja, man will ja nicht ausgeschlossen sein.
Genau. Aber die zunehmende Werbung und die immer lauter werdenden Datenschutzbedenken bei WhatsApp, die könnten immer mehr Menschen dazu bewegen, sich nach Alternativen umzuschauen. Der Leidensdruck steigt. Und genau hier in diesem Spannungsfeld sehe ich eine riesige Chance.
Eine Chance für wen? Für uns als Nutzer oder für Anbieter?
Für beides. Aber vor allem für eine Lösung, die das Beste aus beiden Welten verbindet. Nicht jeder will oder kann einen eigenen Matrix-Server aufsetzen. Das ist technisch anspruchsvoll. Das braucht Zeit. Das braucht Wissen. Aber die Idee eines dezentralen, datenschutzfreundlichen Messengers, die ist für viele sehr, sehr attraktiv. Was wäre also, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, die Vorteile von Matrix zu nutzen, ohne den ganzen technischen Aufwand selbst betreiben zu müssen?
Ja, du spielst auf was ganz Bestimmtes an, oder? Also ich ahne, wohin jetzt die Reise geht.
Markus, wir sind ja nicht irgendein Podcast. Wir sind der Goneo Web Professionals Podcast. Und wir bei Goneo beschäftigen uns ja tagtäglich damit, wie wir unseren Kunden die besten, sichersten und souveränsten Lösungen für ihre digitale Präsenz anbieten können.
Das stimmt.
Wir sehen den enormen Bedarf an datenschutzfreundlicher, einfacher Kommunikation. Gerade jetzt, wo WhatsApp diesen unumkehrbaren Schritt in Richtung Werbeplattform geht.
Gut, ich verstehe jetzt, worauf du hinaus willst. Also die Komplexität des Selbsthostings ist eine große Hürde. Aber die Vorteile von Matrix sind unbestreitbar. Man muss also diese Hürde senken.
Exakt, man muss eine Brücke bauen. Und genau deshalb haben wir bei Goneo uns entschieden, eine Lösung anzubieten, die genau diese Lücke schließt.
Fassen wir also zusammen die heutige Episode. WhatsApp, Werbeeinblendungen kommen jetzt. Das ist ein logischer und fast schon unausweichlicher Schritt für Meta. Warum haben die sonst für Milliarden das Ding gekauft? Das muss jetzt endlich richtig monetarisiert werden. Aber es ist für viele Nutzer eben auch ein klarer Vertrauensbruch. Ein gebrochenes Versprechen.
Und auf der anderen Seite bieten Matrix und der Client-Element eine datenschutzfreundliche, transparente Open-Source-Alternative. Die ist technisch wirklich beeindruckend, aber sie hat eben noch nicht die Massentauglichkeit von WhatsApp erreicht, vor allem wegen dieser technischen Einstiegshürden.
Und genau hier, an dieser entscheidenden Schnittstelle, kommt jetzt Goneo ins Spiel. Wir haben erkannt, es gibt einen wachsenden Bedarf an souveräner, sicherer und datenschutzfreundlicher Kommunikation, die aber gleichzeitig so einfach zu nutzen sein muss wie die anderen etablierten Dienste.
Deshalb freuen wir uns sehr, dass Goneo ein Produkt anbieten kann, mit dem jeder einen eigenen Chat-Server auf Matrix-Basis betreiben kann. Ganz einfach, per Klick.
Und das bedeutet konkret?
Wir nehmen euch die gesamte technische Komplexität ab. Ihr bekommt euren eigenen dedizierten Matrix-Server, euren Home-Server. Den könnt ihr dann selbst oder mit eurem Team, eurer Familie, eurem Verein nutzen.
Das bedeutet, ihr habt die volle Kontrolle über eure Daten. Eure gesamte Kommunikation ist Ende zu Ende verschlüsselt und ihr seid komplett unabhängig von den großen Tech-Konzernen wie Meta oder auch Microsoft Teams und so. Ne? Ihr nutzt die ganzen Vorteile des offenen Matrix-Protokolls und des fantastischen Element-Clients, ohne dass ihr euch um die Serverinfrastruktur, um Updates oder um die Sicherheit kümmern müsst.
Es ist die perfekte Lösung für Unternehmen, für Teams, für Agenturen oder auch für Familien und Freundeskreise, die wirklich Wert auf ihre Privatsphäre und ihre Datensouveränität legen, die eine echte Alternative zu WhatsApp suchen, eine, die nicht auf Werbung oder der Monetarisierung eurer Daten basiert.
Ja, und der Serverstandort ist natürlich auch entscheidend.
Absolut, wir hosten euren Server ausschließlich in Deutschland. Er unterliegt also den strengen deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen, kein Datentransfer in die USA, keine Grauzonen.
Also, deswegen ja, echter Gamechanger für alle, die aus dem Meta-Ökosystem raus wollen, aber bisher weder Zeit noch die Expertise hatten oder eins davon. Jetzt könnt ihr einen eigenen Server aufsetzen und betreiben. Mit Guneo bekommt ihr also Freiheit und Sicherheit, nämlich die, die Matrix mit dem Protokoll bietet, aber verpackt in einem einfach zu nutzenden, gemanagten Service. Und was den Client angeht, also das die Endgeräte-Software sozusagen, da seid ihr frei. Es gibt viele, wir haben eine Webseite, da haben wir die mal so ein bisschen aufgelistet, die wir kennen und die wir uns mal angeguckt haben und die für verschiedene Plattformen halt optimiert sind. Also Element ist so das, was ganz nahe an Matrix ist. Das sind die Teams ziemlich miteinander verwoben.
Unser Call to Action für euch da draußen ist also ganz klar, wenn euch Datenschutz in euren Messengern wichtig ist, wenn ihr die Kontrolle über eure Kommunikation und eure Daten zurückgewinnen wollt, dann informiert euch über unser neues Matrix-Hosting-Angebot.
Also besucht einfach jetzt mal unsere Webseite guneo.de. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Das ist nicht zu übersehen. Ihr könnt euch für Updates anmelden und könnt euch die verschiedenen Clients jetzt mal zu Gemüte führen.
Diskutiert mit uns auf Social Media oder im Blog. Wie wichtig ist euch Datenschutz in Messengern? Würdet ihr zu einer gehosteten Matrix-Lösung wechseln, wenn sie so einfach zu nutzen ist wie unsere?
Ja, das war jetzt wirklich mal eine spannende Diskussion heute, auch mit einem klaren Produktfokus natürlich. Ein wichtiges Thema, wir wollen alle Datensouveränität, zumindest ist das immer auch das Bekenntnis, ne? Datenschutz ganz wichtig, Datensouveränität noch viel, viel wichtiger, weil man muss unabhängig sein als Einzelner natürlich, da hat man aber auch so ein bisschen Grenzen, was das Finanzielle angeht und was die Zeit angeht, völlig klar. Aber dann gibt es noch die Ebene der Organisation, damit meine ich jetzt nicht nur Konzerne, sondern auch Mittelständler, Freelancer, die mit ihren Kunden reden, wo auch nicht jeder unbedingt mithören können soll oder Metadaten abgreifen soll zum Beispiel, ja. Oder was würde mir noch einfallen? Vereine, Verbände, die besprechen intern, elektronisch, kommunikativ eben Dinge, die erstmal nur in den Verband, in den Verein gehören. Ne?
Finde ich auch. Vielen Dank an alle fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Nächste Woche sprechen wir dann mal ein bisschen über neuere Entwicklungen. Wir gehen mal in den Bereich Web Performance, Core, Web Vitals. Was soll das eigentlich alles? Und ist das jetzt überhaupt noch wichtig, wo alle doch nur Zero Click von Google vorgesetzt bekommen oder so? Bleibt dran, bleibt sicher.
Wir wünschen euch eine schöne und produktive Woche. Das war Episode 133 im Guneo Web Professionals Podcast. Powered by Human and Artificial Intelligence. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Screens are glowing, hearts are racing, algorithms set the world in motion.